WDR 3 und WDR 5. Radio zum Mitnehmen. Lebenszeichen.
Verrechnet. Blind Date mit dem Langlebigkeitsrisiko. Von Udo Feist.
Das ist so die Zahl, wo immer gesagt wird, wenn du 10.000 Schritte am Tag machst, dann hast du dich für den Tag auf jeden Fall genug bewegt. Alles darüber ist natürlich optional, da freue ich mich dann auch umso mehr, aber die 10.000 versuche ich halt immer zu erreichen.
7, 8, 9, 10, 11, ich kann aber nicht so lange, okay, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Ja, heute Morgen im Bett, als wir noch gekuschelt haben, da hat Ole gefragt, wann ich sterbe und ob ich noch lebe, wenn er so alt ist wie ich. So schwere Themen haben wir schon im Bett gehabt, ne? Ich habe gesagt, normalerweise nicht, also normalerweise lebe ich dann noch, aber es kann auch sein, dass man morgen stirbt. Man weiß es einfach nicht so ganz genau. Jeder stirbt irgendwann und man weiß eben nicht, wann man stirbt.
Unsere Tage sind gezählt. Bloß kennt niemand die Summe. Kinder. Kinder realisieren früh, dass wir endlich sind. Sie übertragen die Erfahrung, dass Dinge kaputt gehen und begreifen bald auch den Unterschied zwischen kaputt und tot. Nicht mehr zu reparieren, meist schon vor dem 5. Lebensjahr, sagen Entwicklungspsychologen, was in allen Kulturen gleich ist.
Ich weiß nicht, wie viele Tage ich lebe, aber ich weiß, ich kann auch da nichts tun für. Ich kann das nicht wissen.
Wie wir mit diesem Wissen umgehen, ist unterschiedlich. Ob es ausgeblendet wird oder bloß hingenommen, empört oder bedrückt, jenseits Hoffnungen weckt oder gar Glauben daran, Endlichkeit sei biotechnologisch zu besiegen, wie es kapitalkräftige Life-Extension, Lebensverlängerungsprojekte in Silicon Valley befeuern.
Mama, ist morgen Donnerstag?
Mittwoch,
ne? Freitag und Donnerstag ist Kita zu.
Ob es einen kalt lässt, gierig macht oder froh über jeden Tag. Konsumrausch, Optimierungswahn oder Sinnkrise auslöst. All das hängt stark von der Kultur ab, die einen mit Deutungsmustern ausstattete und prägte. Außerdem von der Lebensphase. Im Alter kommt Endlichkeit eher in den Blick. Zeit vergeht schneller. Der Hang, ein Fazit zu ziehen, setzt ein oder wird ausgeprägter, wie das jeweilige Leben ebenso war und ist. Auch von einem selber hängt einiges ab. Das zumindest ist eine Vorstellung, die wir mögen. Und unsere Lebenserwartung, die ist inzwischen ausgesprochen hoch. Ein heute hier geborener Junge kann mit 79 Jahren rechnen, ein Mädchen mit 84. Als das Kaiserreich 1871 gegründet wurde, zu dessen Zeiten unsere Groß-, Urgroß- und Ururgroßeltern Kinder waren, lag die Lebenserwartung bei 35,6 bzw. 38,5 Jahren, war also nicht mal halb so hoch, statistisch zumindest. Und die Tendenz? Weiter steigend. Als biologische Schallmauer gelten laut Medizinern 120 Jahre. Nur man selbst weiß es halt nicht. Wird man eher in der Mitte liegen? Im Durchschnitt? Oder ein Ausreißer nach oben oder unten sein? Fest steht, wir haben ein Langlebigkeitsrisiko. So nennt das die Versicherungsbranche. Daran ändert auch die von dem neuen Virus Covid-19 ausgelöste Krise nichts.
Zugegeben, das Wort an sich klingt etwas makaber. Ich glaube, es war auch 2005 und auch, glaube ich, 2006 mal zum Unwort des Jahres vorgeschlagen. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass allein in den letzten 100 Jahren die Lebenserwartung um ca. 30 Jahre gestiegen ist, sollte einem bewusst werden, dass man für das Alter weiter vorsorgen muss. Und wer länger lebt, braucht länger Geld. Und deswegen sollte man sein Langlebigkeitsrisiko absichern, zum Beispiel durch Rentenversicherung.
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, oder? Oder nicht?
Celine Carstensen-Opitz weiß zwar auch nicht, wann mein Leben endet, Aber als Versicherungsmathematikerin weiß sie, wie eine zu meinem mutmaßlichen Ende passende Rentenversicherung oder Kapitallebensversicherung zu berechnen ist. Dabei spielt mein Sterblichkeitsrisiko neben anderen Größen eine große Rolle. Das kann ich im Internet durch einen Klick auf Sterbetafeln, die das Statistische Bundesamt regelmäßig veröffentlicht, zwar ungefähr auch selbst einschätzen, doch die sind nur eine grobe Momentaufnahme. Als Periodentafeln mit der Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung.
Wir arbeiten in einem Versicherungsunternehmen mit Generationentafeln. Die berücksichtigen Entwicklung in der Sterblichkeit und Trends, was die Sterblichkeitsentwicklung in der Zukunft angeht. Und sie liefern eben Sterbewahrscheinlichkeiten für jedes Geburtsjahr, für jeden Geburtsjahrgang vom Geburtsjahr bis zum Todesfalljahr. In jedem Jahr geben sie die Sterbewahrscheinlichkeit an.
Für Versicherer sind diese Berechnungen immens wichtig.
Weil unsere Beiträge, die wir aufrufen, sind für die gesamte Vertragslaufzeit garantiert. Wir haben also keine Chance, diese Beiträge nachträglich nochmal anzupassen. Daher müssen wir besonders vorsichtig kalkulieren und eben unsere Sterbetafeln mit ausreichend Sicherheitsmargen versehen. Das heißt, Sterbetafeln bei Rentenversicherungen unterschätzen in der Regel das Sterblichkeitsrisiko.
Sprich, ein Puffer für die Möglichkeit, dass die Leute länger leben. Individuelle Daten, etwa über Vorerkrankungen, brauchen sie dazu jedoch nicht, sagt Celine Carstensen-Opitz Kollegin Franziska Herpel.
Nicht bei einer Rentenversicherung. Da ist es sogar eher so, dass in den Rentenbezug eher Leute gehen, die für sich selber sagen, sie leben länger oder sie brauchen diese Absicherung für das Langlebigkeitsrisiko. Wenn Leute sagen, ich hatte schon Schicksalsschläge oder ich glaube, ich lebe gar nicht so lange, dann oder ich lebe nicht länger, als mein Geld vielleicht ausreicht, dann werden die nicht diese Versicherung abschließen.
Selbstredend fließt das in die Berechnungen mit ein. Wer eine Rentenversicherung wählt, hat eine höhere Lebenserwartung als die Durchschnittsbevölkerung. Jedenfalls statistisch.
Sie kennen vielleicht diese Aussage, Rentenversicherte leben länger. Und das ist einfach der Umkehrschluss. Also es ist nicht, dass die länger leben, weil sie eine Rentenversicherung haben, sondern sie entscheiden sich für die Rentenversicherung, weil sie glauben, die nützt mir was. Und sie glauben, ich lebe länger. Und meistens sind das die gesunden Leute und die leben dann tatsächlich auch länger.
Drum prüfe also, wer sich versicherungstechnisch bindet und vor allem wie. Die beiden Mathematikerinnen arbeiten im neuen, dezent nobelen Volkswohlbundhaus in Büros zum Dortmunder Innenstadtwall hin. Draußen tost ohne Unterlass Verkehr, drinnen räumliche Großzügigkeit, großformatige abstrakte Kunst und gedämpfte Stille. Ein passendes Ambiente für Zahlen, die seltsam dicht am pulsenden Leben sind. Allerdings bleibt jede konkrete Sterbewahrscheinlichkeit als Zahl hier im Haus, so sehr der Kunde auch quengelt.
Nein, das steckt implizit in der Tarifkalkulation mit drin. Also, wie wir ihn jetzt statistisch in unserem Tarif kalkuliert haben oder einpreisen, das bekommt er nicht mit.
Zumal rechnerisch noch viele weitere Faktoren mit einfließen.
Also wir gucken, mit welcher Wahrscheinlichkeit erreicht er das nächste Jahr. Mit welcher Wahrscheinlichkeit, wenn er in dem Jahr stirbt, hinterlässt er eine Witwe, die aber dieses Jahr noch überlebt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird er in diesem Jahr berufsunfähig? Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird er pflegebedürftig, wenn das auch mit abzusichern wäre?
Natürlich steigt die Sterbewahrscheinlichkeit mit dem Alter. Läge also etwa bei einem Mann um die 90 markant höher als bei einem Mann um die 50. Aber bloß statistisch. Entscheidend ist jedoch, ob er die Rente überhaupt erreicht. Zwar funktioniert Versicherung als System gut, das Kollektiv sichert den Einzelnen ab, doch für den bleibt sie eben immer auch eine Wette aufs Ungewisse. Manche sterben früh und bekommen für das Eingezahlte nie etwas, andere leben sehr lang und kassieren so viel mehr, als sie jemals an Beiträgen geleistet haben.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 98, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97.
Aber die Rente ist auch eine biografische Schallmauer. Das Leben davor und dahinter unterscheiden sich. Und für manchen ist sie fast ein Zufluchtsort, von dem sie Entlastung erwarten. Tanja jedenfalls sehnt die Rente immer mal wieder herbei.
Ich muss ja bis 67 arbeiten. Das heißt, jetzt ab nächsten Jahr dann noch 14 Jahre. Also im Moment kommen mir 14 Jahre noch unglaublich lange vor. Also eher wie ein Riesenberg, der noch zu erklimmen ist. Und das gekoppelt dann gleichzeitig mit der Furcht, dann, wenn dieser Berg erklommen ist, ich vielleicht gar nicht mehr in der Lage bin, das noch so zu nutzen, dass ich das Gefühl hätte, ich könnte sinnvoll leben. Ist insgesamt eher Gebirge. Ja, ich glaube, ich denke dann so in größeren Abschnitten und nicht jetzt irgendwie ein Jahr geschafft, sondern eher so in Fünfer-Schritten. Das ist eigentlich die Taktik, die ich schon mein ganzes Leben lang fahre, was immer von vielen Bergen gekennzeichnet war, die ich so erklimmen hatte, Augen zu und durch. Ja, nun, ich meine, ich war alleinerziehend, bin es ja auch sogar noch. Der jüngere Sohn lebt ja auch noch bei mir und immer Vollzeit berufstätig, teilweise ganz früher noch Job, Studium plus kleines Kind. Und ja, das sind eine Menge Berge, die damit verbunden sind. Aber ach ja, ein bisschen ist das Gefühl schon da, irgendwie klappt es ja immer.
Angst, sie könnte die Rente gar nicht erst erreichen, sich sozusagen verrechnet zu haben, hat sie aber nicht.
Nee, da bin ich eher fatalistisch und denke, es gut ist gut.
Aber bis wie viel soll ich denn zählen? Alt und fertig? Nee. Oder nein. Eigentlich kann ich bis zum Ende, aber das schaffe ich nicht. Leider.
Damit, dass es endet, wollen sich manche allerdings nicht mehr abfinden. Sie hoffen auf den biotechnologischen Fortschritt und ein deutlich längeres und sogar unendliches Leben. Start-ups mit viel Geld im Rücken und entsprechend hoher Profiterwartung forschen dazu, in Boulevardmedien und Magazinen inzwischen ein regelmäßig wiederkehrendes Thema. Der Philosoph und Theologe Jean-Pierre Wils findet das bedenkenswert.
Man hat jedenfalls den Eindruck, dass die Endlichkeit unpopulär ist. Also ein erster Hinweis wäre die erstaunliche Renaissance des Unsterblichkeitsthemas, das, wenn man so will, eigentlich in den letzten 20 Jahren so ungefähr aus dem Nichts heraus wiederum auf die Tagesordnung gerückt ist.
Als hätten gestiegene Lebenserwartung und ein Lebenskomfort so hoch wie bei keiner Generation zuvor unersättlich gemacht. Überraschend sei das aber doch.
Ich meine, wir sind ja davon ausgegangen, dass, wenn man so will, mit der langsamen Implosion der religiösen Jenseitserwartung eigentlich auch eine erhebliche Verblassung der Unsterblichkeitsvorstellung einhergegangen ist und diese, wenn man so will, endgültig eigentlich aus unserer Wahrnehmung herausgefallen sei.
Doch dieser Unsterblichkeit geht es scheinbar eh um anderes.
Diese Vorstellung droht, wenn man so will, eigentlich nur eine Verlängerung zu sein von unseren täglichen Einkaufserlebnissen. Ja? Also das Erlebnis ist sich selber nie genug. Es kann immer wieder gesteigert werden und ausgedehnt werden. Und wenn uns dafür die Unsterblichkeit zur Verfügung steht, dann scheint das jedenfalls keine unattraktive Perspektive zu sein.
Wils lebt am Niederrhein im beschaulichen Kranenburg und lehrt praktische Philosophie an der Radbaut-Universität Nimwegen. Er hat jüngst ein Buch über den Tod veröffentlicht. Das Nachleben der Toten. Philosophie auf der Grenze. Darin schreibt er auch über diese Rückkehr der Unsterblichkeit, obwohl die absehbar wegen der astronomischen Kosten nur verschwindend wenige beträfe. Eine Avantgarde von Ultrareichen sozusagen, dann der Rest, aber mit erheblichen Folgen.
Es gäbe um sozusagen die bedauerlich Kurzlebigen, dann gibt es die einigermaßen erfolgreich, sozusagen mittellanglebigen. Und dann gibt es, wenn man so will, eine Elite, also der athletischen Langlebigkeit. Ja. Das wäre auf jeden Fall, wenn man so will, eine intragenerationelle Apartheid, die damit geschaffen wird. Also es entstehen eben parallele Generationen.
Was so einiges durcheinander brächte, denn was machte man mit dem, der 150 Jahre lang seinen Job nicht hergeben will? Und auch sonst würde es schwierig.
Also kein geringes Problem in vielen Ehen heutzutage ist, dass sie natürlich dreimal so lange dauern wie noch vor 200 Jahren. Das setzt uns psychologisch jedenfalls, ich will nicht sagen unter Druck, aber es ist eine Herausforderung, eine Beziehung über solche Zeiträume hinweg, wenn man so will, frisch und lebendig zu halten. Ja, das müsste uns dann womöglich auch gelingen über etwa 200 Jahre. Ja, wie stellen wir uns das eigentlich vor?
In überschaubaren Zeiträumen ginge das vielleicht ja noch.
Aber wenn das also zu einer, wenn man so will, radikalisierten Ideologie der Langlebigkeit wird, und ich denke, dass es erste Anzeichen gibt, dass wir in diese Richtung hineinmarschieren, dann hat das also Folgen, die weit, weit eigentlich also über den Einzelnen und dessen Langlebigkeit oder sogar potenzielle Unsterblichkeit, also weit über den Einzelnen hinausreichen.
Denn dass wir endliche, mithin einmalige Wesen sind, sei für unser Bild und Erleben des Menschseins grundlegend. Zumindest in unserer westlichen Vorstellung davon.
Also um sozusagen die Knappheit der Zeit sozusagen schafft eine Verdichtung in unserem Leben, die uns ein Stück weit identifizierbar macht und die sagt, das, was wir tun jetzt, ist signifikant, es ist wichtig, es ist bedeutungsvoll, und zwar für mich und auch noch für andere.
Mehr wäre demnach deutlich weniger, eigentlich sogar nichts, was unserer Endlichkeit geradezu etwas Tröstliches gibt.
Wenn stattdessen ein Fass ohne Boden erscheint, und das mag ja vielleicht zunächst einmal attraktiv sein, aber das also quasi endlos neu gefüllt und auch geleert werden kann, also wo alles unter dem Vorzeichen des, es ist alles nur probehalber, es ist alles nur vorläufig, wenn es scheitert, macht es nichts. Alles versinkt ein Stück weit in ein Meer der Gleichgültigkeit. Also nichts ist endgültig, nichts fordert unseren Ernst heraus. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Leben, wenn man so will, eigentlich ja bedeutungslos geworden. Also nur dort, wo es Grenzen gibt, lassen diese Grenzen sich auch füllen und eben auch mit einer gewissen Signifikanz für unser Dasein gestalten, fallen sie weg. Ob sozusagen leert sich eigentlich die Substanz unseres Lebens.
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 90, 91, zu Ende. Ich kann nicht weiter. Mir ist anstrengend.
Selbst wenn Sie wählen könnten. Im als sehr ehrlich geltenden Ruhrgebiet wollten nur die wenigsten ewig leben. Zumindest die Besucher einer Sonderausstellung über Tod und Trauer in der DASA, der Deutschen Arbeitsschutzausstellung in Dortmund. Auf einem Touchscreen mit Ja-Nein-Fragen entscheiden sich da mehr als drei Viertel der vielen Teilnehmer dagegen. Für Brigitte Piepke, die dort regelmäßig Dialogführungen macht, ist das indes kein Wunder.
Wir hatten jetzt ja gerade nur eine Besucherin, die gesagt hat, ich will ewig leben. Gut, vielleicht trauen sich manche nicht, das offiziell jetzt bekannt zu geben. Meine Erfahrung ist genau die, wie die da oben abgestimmt haben. Die wenigsten sagen, ich will das haben, ewiges Leben. Also ich persönlich möchte es, es wird langweilig. Es alles wiederholt sich. Irgendwann wiederholt sich alles. Will ich das nochmal erleben und nochmal erleben?
Nein. Da ist sie sich sicher, obwohl sie weiß, wo am Erbgut biotechnisch für eine Lebensverlängerung anzusetzen wäre.
Das wäre für mich keine Option. Interessanterweise, ich bin selber Biologin noch, ich weiß, dass man diese Verlängerung macht, wenn man diese, das hängt mit Chromosomen zusammen, man könnte die Telomeren verlängern. Nein, also auch das würde ich nicht wählen. Es wäre mir zu langweilig. Nein, auch selbst mit meinem Partner nicht, es wiederholt sich alles. Das ist das Schöne am Lebensende. Also heute kann ich ja sagen, weil meine Kinder groß sind, das war eines meiner Ziele. Ja, wenn morgen Schluss wäre, dann wäre Schluss. Ich hätte nichts zu, das ist ja diese Frage immer, was bereut man? Ne? Was hätte ich noch machen wollen? Habe ich auch gerade angesprochen. Ich nicht. Freue mich aber jeden Tag, yippie, dass es noch weitergeht. Schon schön. Ja.
Sie arbeitet ehrenamtlich im Hospiz und hat hier oft Gruppen aus der Hospizarbeit oder Altenpflege. Dieses Mal Schüler im zweiten Ausbildungsjahr einer Altenpflegeschule in Castrop-Rauxel. Der Umgang mit Gebrechlichkeit und Tod prägt für den 20-jährigen Tim auch den Blick auf sein eigenes Leben.
Ja, dass das Leben halt ein Geschenk ist und dass jeder halt dankbar für dieses Geschenk sein soll. Auch wenn es halt mal nicht so gut läuft, läuft es bei anderen Menschen halt noch weniger, ne? Und dann soll man das Beste daraus machen. Ja, so denke ich mir halt, dass halt bisschen mehr Wertschätzung, so an meinem eigenen Leben. Früher mal ein bisschen mehr genörgelt und jetzt einfach mal aus einer anderen Perspektive das alles gesehen. Ja.
Pia ist 23, achtet auf ihre Ernährung und macht Sport.
Party mache ich auch, auf jeden Fall. Muss ja auch genutzt werden, die Lebenszeit. Aber man sollte natürlich auch auf seine Gesundheit achten. Ich zum Beispiel, ich gehe viel feiern, aber ich würde jetzt keinen Alkohol trinken.
Janina, 31, hat 2 Söhne, 3 und 11. Sie arbeitet schon seit mehreren Jahren im Palliativdienst.
Doch, ich mache mir schon ab und an die Gedanken darüber. Aber ansonsten lebe ich so wie immer weiter, weil ich halt noch sehr jung bin und ich mir da jetzt auch noch nicht so unbedingt groß die Gedanken machen möchte. Bei den anderen habe ich schon mitbekommen, dass der eine aufgehört hat zu rauchen, der andere, der hat die Ernährung umgestellt. Ich mache einfach so weiter wie immer.
Aussuchen kann sich das zwar keiner, wahrscheinlich ist es aber doch, dass wir sehr alt werden. Und dass wir das auch möchten, gilt bei uns geradezu als selbstverständlich. In anderen Kulturen sehen die Menschen das anders, etwa in der hinduistischen.
Dort stellen sie fest, dass sie ja nicht an ein Leben glauben, sondern an ständige Wiedergeburten. Und da gibt es sogar bis in die alten sogenannten heiligen Schriften hinein mathematische Berechnungen davon, wie viele Leben man eigentlich durchlaufen muss, bevor man überhaupt darauf hoffen kann, aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten zu entkommen, was ja ein Ziel ist im hinduistischen Glaubensbekenntnis.
Pradeep Chakarat forscht und lehrt am Lehrstuhl Sozialpsychologie und Sozialtheorie an der Ruhr-Uni Bochum. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist die psychologische Entwicklung im Kulturvergleich. Die Ergebnisse sind frappierend, aber nachvollziehbar. Denn die Perspektive ist eine ganz andere.
Was für Westler etwas merkwürdig ist, weil die stellen sich vor, oft ist doch super, wenn man nochmal ein Leben kriegt, dann kann ich meinen akademischen Abschluss eben im nächsten Leben vielleicht noch schaffen, wenn nicht in diesem. Und in der hinduistischen Überzeugung aber ist Leben leidvoll und qualvoll und mühsam. Das heißt, das Ganze ist vage und scheint einem absurd. Und jetzt zu wissen, dass man, wenn man manchen Büchern glauben darf, bis zu 70.000 Wiedergeburten durchlaufen muss, bevor man überhaupt darauf hoffen kann, diesen Leidenszyklus loszuwerden, dann merken sie, dass das ganze Zeitgefühl natürlich, das damit verbunden ist für dieses eine Leben, das ist sozusagen nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, wie diese durchschnittliche Lebenserwartung vor diesem weltanschaulichen Überzeugungshintergrund sich eigentlich ausnimmt. Und dann kann zum Beispiel 82 Jahre alt werden nicht als etwas zu Bejubelndes betrachtet werden im Vergleich mit denen, die vor 50 Jahren noch nur 56 oder so wurden, sondern das macht ja alles noch schlimmer. Ja. Das heißt, das einzelne Leben ist schon länger. Und angesichts der Überzeugung, dass man etwa 70.000 durchlaufen muss, wird also das, was im Westen als Fortschritt betrachtet wird, in diesem Überzeugungssystem eher fragwürdig. Ist das ein Fortschritt, dass jedes einzelne Leben länger wird? Ja. An solchen Dingen sehen Sie, dass man hier keine einheitlichen Antworten geben kann, sondern immer danach gucken muss, wie ist eigentlich die Sinnfrage kulturell eingebettet und ist sie überhaupt eingebettet? Das heißt, wird in allen Kulturen eigentlich auch nach dem Sinn des Lebens gefragt?
Unsere Tage sind gezählt. Doch wie wir das deuten, hängt von kultureller Prägung ab. Wobei Kulturen Gemeinschaften meint, die aus denselben geschichtlich überkommenen Überzeugungen und Orientierungen schöpfen. Der Einzelne macht sich damit einen Reim auf das Leben. Stets im Stillen deutend formuliert oder konstruiert er für sich dann Sinn. Wobei in der technologisch dominierten westlichen Kultur, in der alles messbar sein muss, das Zählen offenbar besonders nahe liegt.
Es gibt Denkstile als Teil dieses Repertoires, das wir Kultur genannt haben, die uns eben eher dazu verführen zu zählen, auch was unsere Lebenszeit und die Sinnerwartungen angehen. Für viele ist ja Sinn auch der Betrag des Geldes, den man erwirtschaftet pro Monat. Und der wird dann auch in Zahlen natürlich festgemacht.
Das Bemühen jedoch, lange gesund und fit zu bleiben, das ist kulturübergreifend zu beobachten.
Also ob Sie in einer jahrtausendealten Tradition Yoga machen, was letztlich nur einer körperlichen Ertüchtigung des Fitseins und des Gesundseins dient, oder ob Sie hier ins Fitnessstudio gehen und irgendwelche Laufmaschinen traktieren oder Hanteln heben, das dient formal zumindest eigentlich demselben, nämlich auf diesem Weg, wohin auch immer, möglichst gesund und fit zu sein.
Entscheide ich mich für Rock'n'Roll und Verschwenden, nach dem Motto, rennt ihr mal, ich lass es krachen, wäre das demnach vielleicht eher individualistische Verblendung?
Das kann sein, ja. Also ich möchte es nie zu pauschal beantworten, ja. Es kann aber sein, dass man sich da was vormacht, ja. Ich denke, in vielen Fällen trifft das auch zu. Aber ja, als Wissenschaftler müssen Sie immer wieder diesen Nebensatz einpflegen. Da müsste man mal empirisch gucken, ja.
Also Mäßigung? Und vor allem nie wieder Zigaretten, wie meine Ärztin immer rät? Aber wer weiß, vielleicht würde sie privat was anderes sagen. Bei einem Podiumsgespräch zum Thema Fit bis 100 in der DASA empfiehlt auch der Bochumer Mediziner und Autor Dietrich Grönemeyer Bewegung. Fit bis 100 sei jedoch nicht als Wert an sich zu verstehen, eher als Metapher, sagt er in der Pause. Damit Zeit ist, aufs Wesentliche zu schauen.
Dass man seine eigene Spiritualität, seine eigene seelische Verbundenheit mit allem eigentlich vielleicht mal irgendwann spürt und merkt, dass Unendlichkeit im Moment ist. Ich glaube, dieses Unendlichkeitsgefühl findet jeder, der glücklich ist. Und wenn das nur für eine Sekunde seines Lebens ist, dass auf einmal die Zeit stillsteht.
Steht sie natürlich nicht, fühlt sich manchmal aber so an.
Unendlichkeit in diesem Moment, in dem Moment, wo ich mit Ihnen rede, ist alles abgeschaltet. Wir beide sind zusammen und entsteht daraus ein wundervolles Gefühl in diesem Moment. Und wenn man das erreicht, ist es ein wesentliches Element meiner Existenz.
Weshalb Fitnessappelle auch nicht mit Dogmatismus, Druck und Forderungen daherkommen sollten. Dann dürften etwas Rock'n'Roll und Verschwendung also schon sein.
Ich glaube, also für mich, für meine Existenz ist Zulassen ein wesentliches Element. Zulassen des momentanen Seins und nicht darauf achten, ob mir das für morgen hilft. Ja?
Das passende Maß muss eh jeder selbst für sich finden. Sarah ist 24, studiert auf dem Campus ganz in der Nähe der DASA und hat gerade einen Schnitt in ihrem Leben gemacht.
Und jetzt gehe ich 4-5 Mal die Woche zum Sport und habe meine Ernährung umgestellt von dem ganzen Fastfood und Lasagne, was ich mir mal reingehauen habe, dass ich gucke, dass ich möglichst viel koche. Ich habe angefangen mehr zu laufen, weil ich meine 10.000 Schritte erreichen möchte am Tag. Das heißt, ich laufe jetzt auch meine 40 Minuten zur Uni hin und zurück.
Früher hingegen bestimmten Partys ihren Rhythmus.
Ja, und das ja auch eigentlich jedes Wochenende. So, das seit ich 15, 16 war, glaube ich. Dass meine Wochenende eigentlich immer nur daraus bestanden, abends feiern zu gehen und den Tag danach zu katern und im Bett zu liegen. Und das war alles.
Jetzt achtet sie auf ihre 10.000 Schritte und einiges mehr.
Also ich bin viel, viel ausgeglichener. Und jetzt, wenn ich so rumlaufe, da kann ich meinen Gedanken anders nachgehen, mehr Sachen für mich im Kopf klären. Ich stehe morgens gerne auf, bin fitter geworden und fühle mich einfach leichter. Also ich freue mich richtig auf die Tage mittlerweile dann und dass ich da meine Sachen erreichen kann und dass ich auch eine Aufgabe habe und nicht nur einfach vor mich hinlebe.
Mal schauen, wie das in 20 Jahren aussieht. Oder in 60?
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 91. Zu Ende.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute Verrechnet, Blind Date mit dem Langlebigkeitsrisiko von Udo Feist. Es sprach Jochen Langner. Technische Realisation Gertrud Glosemeier und Barbara Göbel. Regie Fabian von Freyer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2020. Redaktion Christina Maria Purkert.